reinspaziert, meine Damen und Herren, zu unserer wundervollen Show, Folge 727 des Nickbots. Wir besprechen für euch den Film Nightmare Alley. Mit mir hier ist unser Nerd, das ist Robert Krüger. Und die blonde Psychologin, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und der Geek ist dann wohl Stefan Giesbert.
Hast du jetzt gedoppelt?
Klingst wie ein Zombie.
Ich bin ein Zombie. Oh nein, jetzt versuche ich wieder das mit dieser Stimme. Das funktioniert doch nicht. Das habe ich letzte Woche schon. Ja.
Ja, Nightmare Alley. Was war die Alley in dem Film?
War das nicht? Also ich fand, es war so dieser Gang zwischen den Zelten da. So ein bisschen. Oder das Fortschreiten des innerhalb des... Ich hab's wieder vergessen.
Nun, da hast du uns ja schön was eingebrockt, ne?
Ja. Auf jeden Fall was Langes.
Oh Gott. Also lang war der.
Ja, also wir haben wir haben das Guillermo del Toro Remake oder Adaption von Nightmare Alley gesehen, Stefan. Dann erzähl uns doch mal, um was es ging.
Ja. Ich fasse mich mal eher kurz und dampf das mal stark ein. Also wir haben einen Mann gespielt von Bradley Cooper, dessen Name Stan heißt der, gell? Ja, Mr. Carlyle. Stan Carlyle, wieso wollte ich jetzt Cooper? Egal. Bradley Cooper, genau. Der einen zweifelhaften Hintergrund hat und sich in so einem Jahrmarkt, so einem Wanderjahrmarkt ausbilden lässt zum Mentalisten oder... Es erschleicht, dass er diese Informationen erhält und dann mit seiner Mentalisten-Show auf große Tour in die großen Städte. War es New York? Nee, es war irgendeine andere Stadt, ja?
Chicago war es, glaube ich.
Nee.
Ja, also im Original ist es Chicago.
Irgendeine größere Stadt, vermeintlich. Geht und dort auch zu gewisser Bekanntheit, gewissen Ruhm und auch gewissem Geld kommt und wie es halt so in einem klassischen Film noir ist, von da an geht's dann bergab. Inklusive einer schönen Blonden, der er nicht widerstehen kann und ja.
Es ist Buffalo.
Oh,
okay. Buffalo. Ja, was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass wir irgendwo in den Wo spielen wir? Irgendwo so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, ne?
Späte 30er, Anfang 40er.
Anfang 40er,
ja. Am Ende also des Films. Krieg bricht gerade aus. Wurde, glaube ich, ja. Auch irgendwo irgendwie der Kleine, der aussieht wie Charlie Chaplin, hat Polen überfallen.
Genau, ja, das ist dann schon relativ spät im Film.
Sehr lustig.
Ja, ja, es tauchen aber so ein paar Anspielungen auf den Krieg auf, wo es dann auch wo es heißt so, ja, Krieg geht los und dann schneit es draußen. So, war das nicht wie früher, aber...
Es schneit die ganze Zeit.
Ja.
Nein, warte. Es dampft die ganze Zeit und das wird immer von hinten angeleuchtet. Das ist ganz wichtig.
Es sieht toll aus.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist auch immer derselbe Trick, um es toll aussehen zu lassen.
Ja, wenn es funktioniert.
Außer natürlich bei ihr im Büro, in diesem Biedermeier eingerichteten Büro von der Psychologin von Cate Blanchett.
Femme fatale.
Das sieht wirklich unfassbar gut aus da drin, mit diesem krassen Gegenlicht durch die Fenster, was auch komplett widersinnig ist, aber die Wirkung ist einfach fantastisch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist
ja, Film Noir, du hast schon gesagt, es ist ein Film Noir. Es spielt nicht nur mit einzelnen Klischees aus der Film Noir Ästhetik, sondern es ist halt in jeder Hinsicht ein Film Noir.
Aber er ist nicht schwarz-weiß.
Er ist nicht schwarz-weiß.
Was ihm viele vorgeworfen haben, dass man da...
Es gibt eine schwarz-weiß Version übrigens.
Kannst du nicht einfach bei deinem Fernseher die Farbe rausdrehen, dann hast du schwarz-weiß. Also, bitte.
Das ja, aber da wäre der Kameramann, glaube ich, dagegen, weil so ein Schwarz-Weiß-Conversion, das ist schon ein bisschen mehr als nur die Sättigung
rausdrehen. Nee, es wurde eine schwarz-weiß Version veröffentlicht.
Okay, ja. Kann man die irgendwo sehen? Also ohne jetzt die Blu-ray zu kaufen?
Keine Ahnung, aber also ich finde, er ist halt auch in Farbe. Ich habe immer gedacht, so, das ist so, wie die das damals gerne gemacht hätten. Also es ist halt, es atmet halt Film Noir in jeder Nuance. Also auch was du gesagt hast, dieses extrem stylische mit diesen extremen Tricks, die du natürlich auch durchschaust, aber egal, sie wirken halt super geil.
Ja.
Das ist wirklich Perfektion, was die Optik angeht.
Genau, es ist halt quasi die Regeln in Anführungsstrichen, die sind ja nie richtig aufgestellt worden, aber das, was es so gibt, gerade von dem Look, einfach mal mit 2020er Mitteln umgesetzt.
Ja. Die Regeln, falls euch die nicht präsent sind, dann hört euch die Film-Noir-Folgen von Stefan und Daniel beim Spätfilm an.
Ja, ich habe zufällig mal die Liste der Sachen hier rausgekramt und wenn man so drüber schaut.
Alles drin.
Ja, na, Privatdetektiv hast du zum Beispiel nicht, das ist so immer das Erste, nachdem wir
gucken. Stimmt.
Das ist, ja, ist nicht immer ein Anti-Helden, schwacher Mann, charakterschwacher Mann, femme fatale, alles. Ja. Nachtsehen, dunkles Bild, Schatten.
Alles sind böse.
Genau, Zynismus, Menschen sind schlecht. Oh, Voiceover gab's nicht. MacGuffin? Gab's so einen klassischen MacGuffin?
Vielleicht das Buch am Anfang? Oder?
Naja, am Anfang das Buch und am Ende diese Person aus dem Jenseits, nach der alle gesucht haben. Wie so ein bisschen.
Ja.
Ja.
Naja.
Wenn wir über die Optik reden, sollten wir vielleicht irgendwie erwähnen, der Typ, der es gemacht hat, Dan Lausen, kann ich nicht aussprechen, ein dänischer Cinematographer, hat dafür Oscar-Nominierung bekommen. Mhm. Gewonnen hat er nicht, das wissen wir ja schon, aber mit dem hat Dings schon mal zusammengearbeitet bei Guillermo del Toro. Überhaupt sind ganz viele Leute drin, mit denen Guillermo del Toro offensichtlich öfter zusammenarbeitet, also mit ihm hier bei Shape of Water. Und Richard, wer ist der? Richard, irgendwas mit D? Nee, Jenkins, Richard Jenkins, der Typ, der diesen Milliardär da am Ende gespielt hat, der ist auch in Shape of Water drin. Und.
Ja, auch sonst ist der krass besetzt, also.
Ja,
genau. Mit Ron Perlman hat er ja Hellboy gemacht. Also, stimmt, da sind ja ganz viele Leute so mit irgendwie so Überschneidungen.
Mhm. Ach, ja, natürlich, jetzt, ja.
Genau. Ach, und der Typ, der Dan sowieso, der Kameramensch, er hat übrigens auch John Wick 2 und 3 gemacht.
Aha.
Also, kann auch schneller, wenn er will.
Noch schneller.
Wie steht ihr denn zum Inhalt? Dass er toll aussieht, sind wir uns einig, ja? Das ist klar, ungenommen. Es Film Noir bis in jede Pore, aber.
Und auch toll gespielt. Also mir ist so in vielen Szenen aufgefallen, wie krass gut es gespielt ist.
Aber kommt auch was an?
Also Cate Blanchett fand ich am besten von dem, wie es gespielt ist. Das war einfach jede Szene, in der sie drin war, war ich an den Bildschirm geschraubt. Nicht, weil ich sie besonders heiß finde oder so, sondern einfach, weil es unfassbar gut und spannend und so diese Spannung, die zwischen denen war, wer jetzt wie wen um den Finger wickelt, wer hier noch böser ist als der andere, die andere, das hat mich sehr gefangen genommen, die fand ich ganz, ganz toll, die Szenen und das, wie es da aussah, hatte ich eben schon gesagt. Das Ende, ich kann es auf so einer intellektuellen Ebene sozusagen, ja, wie bindet man diese Story ab? Das Original geht so aus und.
Nee, das Original geht, glaube ich, nicht so aus.
Das Original setzt also, am Ende noch was dran, weil die Studios das damals so wollten. Und,
ah, okay.
Also
die erste Adaption, das ist ja nach einem Buch beides.
Genau.
Ich weiß nicht, wie es jetzt im Buch ist, aber.
Die Studios wollten damals nicht, dass es so dark endet. Und haben deshalb noch eine Szene hinten dran gesetzt, glaube ich. Ich habe das erste Verfilmung auch nicht gesehen, aber das habe ich gelesen. Und Guillermo hat das jetzt hier nicht gemacht, sondern hat es halt so wirklich so ultra dark enden lassen.
Es war so dark, dass ich es gar nicht, also es ist nicht glaubhaft für mich. Also ich habe nicht verstanden, warum jetzt? Was soll das?
Ich glaube, das ist eher so eine literarische Figur oder ich weiß, da bräuchten wir jetzt die Claudia. Richtig stark fand ich das Ende auch nicht. Im Gegensatz, ich habe in dem Augenblick zu meiner Frau gesagt, das ist aber billig davon gestohlen, habe ich gesagt.
Ja, vor allem kommt es für mich so ansatzenlos.
Ja, genau.
Also es ist halt so, ja, in dieser Stadt, was war es, Buffalo, ist Schnitt und dann ist halt sofort, also da fehlt 10 Minuten. Also nicht, dass wir noch 10 Minuten länger da gebraucht hätten bei dem Film, aber irgendwie.
Aber ja, da fehlt auf jeden Fall eine Einblendung, wo steht 4 years later oder so. Dann wär's, also die habe ich auch vermisst. Wer da dann an dem Feuer sitzt und seine Uhr verkauft, da hätte ich gedacht so, okay, das ist jetzt nicht nur einen Vollbart wachsen später, sondern das ist mehr als das, was da an Zeit vergangen sein muss.
Was das Ende angeht, das ist ja in gewisser Weise schon vorhergesagt, ganz am Anfang des Films. Und da möchte ich ein Grundproblem des Films ansprechen, was Daniel vom Spätfilm wunderbar auf Letterboxd beschrieben hat. Ich möchte das kurz rezitieren. Das ist nämlich, es trifft so auf den Punkt. Am Anfang sagt irgendwann Willem Dafoe, hier ist die Kiste mit dem leckeren Alk und direkt daneben die mit dem tödlichen. Das darf man auf gar keinen Fall verwechseln. What could possibly go wrong? Und genauso funktioniert der komplette Film. Und das stimmt schon. Also es ist immer so extrem mit der Brechstange. Man weiß immer so, okay, das ist hier, das geht doch schief und es geht immer schief. Was es einfach nicht wahnsinnig spannend macht. Gell? Also auch die Femme Fatale, ist ja klar, was da passiert. Gell? Dass man der nicht vertrauen kann, ist, ja, hätte man ahnen können. Und genauso das, was am Ende passiert. Es wird ja am Anfang erzählt, dass es am Ende passiert. Also.
Ja, aber das mit der Femme Fatale, ist das halt nicht einfach auch Genre-Konvention?
Ja, natürlich. Also
das glaube ich auch,
ja. Ja, sicher. So. Aber das ist eben das Problem. Da wird der Film dann eben doch irgendwo zu einer Aneinanderreihung von Klischees. Das Genre einfach in sich aufgenommen hat, aber da muss er halt aufpassen, dass er eben nicht nur ein Abspielen von Klischees ist, die man sofort erkennt und die dann halt langweilig sind. Weil ich muss schon sagen, unterm Strich finde ich den Film, mal abgesehen davon, dass er viel zu lang ist, finde ich ihn auch ein bisschen langatmig. Also
ja, zu lang ist auf jeden Fall.
Er schwelgt da in seinen Bildern.
Ich habe jetzt eben gerade nochmal schnell das Buch quer gelesen, also auf der Wikipedia, und das Ende ist so wie der Film jetzt.
Okay.
Also.
Ja, genau. Das ist ungefähr das, was ich gelesen hatte, dass der erste Film nicht so sein durfte wie das Buch, wegen Studio Bla. Und dass das jetzt sozusagen mehr true ist. Ja. Wenn ich die Anmoderation hätte machen müssen, hätte ich es angekündigt als der Film mit den Hühnern. auch wieder so eine Anfang-Ende.
Gewalt gegen Hühner kann ich nicht gutheißen.
Gewalt gegen Hühner und dann auf dem Weg nach unten fährt er mit dem Zug mit den Hühnern weg. Also ist es immer alles
ja,
so.
Ja,
wenn man das ganz dick auftragen will, dann macht man es so. Aber natürlich hat es schon was. Also wir sitzen dann halt aber auch da mit einem spitzen Stift und schreiben alles auf, um was. Ich glaube, wenn man da nicht so analytisch rangeht, dann wirkt das schon.
Ja, aber der drängt einem das Analytische ja so auf, weil er es halt schon ganz schön mit dem Holzhammer macht. Also das ist ja, wie du sagst, mit den Hühnern, das ist halt schon auffällig und vieles andere.
Es sind eine Menge Sachen so auffällig, ne? Also sein Gewissen quasi, die Rooney Mara Figur, die immer die einzig Gute und die einzig Noble und Edle und irgendwie in dieser, was heißt Noble und Edel, sie macht schon mit bei dem Schwindel, aber sie ist so ein bisschen seine gute Seele.
Sein Gewissen.
Und, ja, die Ehrliche in diesem Ding. Und die hat immer was Rotes an. Immer. Und es gibt dann diese Szene, an dem Busbahnhof, oder wo sie da wegfahren will. Das ist so auffällig dick aufgetragen, dass du es nicht übersehen kannst. Also die rennt da rein und da haben alle Leute was Schwarzes an. Alles ist grau, braun, schwarz und sie rennt da dazwischen rum mit einem leuchtend strahlend roten Kleid.
Ja, aber genau so sah es doch damals auch Film Noir oder viele Filme sahen genauso aus. Also da waren alle in grau und die Person hatte was Weißes oder Schwarzes an dem Schwarz-Weiß-Film. Aber so, dass man das schon auch gesehen hat. Also ich glaube, das ist einfach nur, damit die Augen vom Zuschauer geführt werden. Also wenn die alle ja gleich aussehen würden und er läuft da rum und sagt, oh, bist du's? Nee, oh, bist du's? Nee, bist du's? Oh, da bist ja, du ja.
Das ist das, was ich meinte. Das ist das, wie Film Noir eben aussehen würde, wenn die damals die heutigen Mittel gehabt hätten. Also das nehme ich ihm gar nicht übel, aber ich finde ihn einfach ein bisschen langweilig. Also er ist in seinem Schwelgen wird er dann so ein bisschen... Ja, oh, spult halt ab.
Hattet ihr den Milliardär so erwartet, nach dem, was Kate Blanchett über ihn gesagt hatte? Irgendwie der ist super verschlossen und irgendwie weird und verrückt geworden und irgendwas, was sie da gesagt hat. Und
ja, verrückt war der eigentlich gar nicht, gell?
Ja, genau. Und dann habe ich gedacht so, oh, jetzt begegnet er voll dem Super-Looney und dann kommt dieser Typ.
So ein Willem Dafoe-Typ, dachte ich.
Blöd, dass der schon mal alles besetzt war.
Ja.
Also auch großartig besetzt, aber ja, leider hingepasst.
Ja. Ja, stimmt. Der
ja, schon und kommt so ein gut situierter Milliardär daher, der irgendwie alles im Griff zu haben schien und einen guten Plan zu haben schien, nur so ein bisschen auf so einem ESO-Trip verfangen war. Ja, ich hatte was völlig anderes erwartet und war sehr überrascht.
Ja, das stimmt. Der war ein bisschen harmlos. Ach ja.
Tut uns ein bisschen schwer, im Film einzukreisen.
Ja, ja, das ist...
Weil so groß ist, man kommt halt nicht drum rum.
Ja. Ich habe geschrieben, etwas blutleer. Ja. Blutig, also aber blutleer. Ja, aber er war irgendwie... Hatte kein Fleisch.
Willem Dafoe, auch sehr schön, die Rolle eigentlich, also er spielt den so richtig mies und arschnasig und wie man sich diese Figur so vorstellen würde, Willem Dafoe bringt das sehr gut auf den Punkt, also auch da wieder ganz toll gespielt.
Ja.
Diese Faszination für dieses komische, missratene Fötus-Ding da, das war mir ein bisschen dick aufgetragen, vor allen Dingen dann noch im Abspann, so ultra dick dann nochmal drauf zu. Der kriegt sehr viel Raum, dieser Fötus, ich weiß auch nicht warum. Da steckt sicherlich irgendeine Symbolik dahinter, die mir entgangen ist. Aber ja, überhaupt, das war dann vielleicht wirklich der Teil mit Nightmare Alley da, dieses... auch wie er in diesen Schlafplatz anbietet. Du schläfst dann hier einen Vorhang von dem blutrünstigen Geek-Monster entfernt. Da kannst du sicher total gut schlafen.
Aber ist immerhin trocken.
Ja, schläfst immerhin nicht im Regen, ja.
Ja, und er hat offensichtlich so gut geschlafen, dass als er das erste Mal aufgewacht ist, da war ja draußen wildes Treiben schon. Ja. Und der wacht so, ausgeschlafen. Oh, ja. Ja, so erste Nacht, fremde Umgebung, ganz irgendwie da gerade abgerückt.
Den ganzen Anfang, ich fand den zwar gut gemacht und die Hauptfigur des Films, die Bradley Cooper-Figur, am Anfang des Films sieht man, wie er das ist auch in jedem Trailer und überall drin, wie er irgendwie eine Leiche zusammen mit einem Haus verbrennt. Man weiß nicht warum. Und vorher tut er sie noch in den Fußboden reinlegen irgendwie und dann fackelt er das Haus ab. Keine Ahnung, warum er die vorher noch in den Fußboden tun muss, wenn dann alles niederbrennt. Aber gut, das ist so. Und dann danach kommt er dann bei diesem Karneval-Dings da an.
Wanderzirkus.
Wanderzirkus, ja. Und dann sehen ihn, er sagt für die ersten, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so, 12 Minuten für das Films, keine Ahnung, es kam mir ewig vor, sagt
krass,
er keinen
cool.
Ton, er sagt kein Wort. Und trotzdem scheinen alle irgendwie zu wissen, was er will, und das hat sich mir nicht erschlossen. Ich meine, es war irgendwie cool, aber auf der anderen Seite, dieser Willem Dafoe-Charakter und auch Ron Perlman und so, die reden alle irgendwie mit ihm und jeder sagt ihm quasi, was er, eine Reaktion auf eine Frage, die er nicht gestellt hat, auf eine Bitte, die er nicht geäußert hat, irgendwie. Und ich dachte mir immer, warum wissen die alle, was er will? Ich verstehe nicht, was er will. Also er läuft so rum, ich verstehe die Figur noch überhaupt nicht. Aber alle scheinen zu wissen, worauf er aus ist, dass er jetzt einen Job braucht und dass er das da verkaufen will und dass er kein Geld hat und so. Das hat sich mir alles nicht erschlossen, weil es mir noch nicht erzählt worden ist. Aber alle anderen schienen das zu wissen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Da habe ich einen Augenblick gebraucht, um reinzukommen, auch wenn ich es irgendwie auf eine Art cool fand.
Tja, was machen wir jetzt daraus?
Tja, das ist schwierig. Der hatte schon was, das kann man ihm nicht absprechen.
Ja, also ich bin mir sicher, dass die Macher oder die Regisseure von Film Noir Filmen vor 90 Jahren oder 80 Jahren den super geil finden würden. Also das ist genau in deren Sinn. Das ist Film Noir. Das ist nicht, das tut nicht nur so. Ja, aber mich berührt er einfach nicht so richtig. Das ist, ich weiß es nicht. Sieht toll aus, aber geht nicht an mein Herz. Aber ist schon, ja, ist schon ein Kunstwerk. Also, Guillermo del Toro halt, gell?
Meint ihr, dass man den kürzen hätte können, dass er mehr Druck hat? Also, dass er einen mehr berührt?
Ich glaube, man hätte ihn auf jeden Fall kürzen können, ohne dass er was verliert. Ob er mich dann mehr berührt hätte, weiß ich nicht. Aber ich hätte einfach, also es wäre halt mir nichts verloren gegangen, ihn in weniger Zeit, in eine halbe Stunde weniger zu erzählen, bin ich ganz sicher.
Ja, da bin ich auch sicher. Also ich schließe mich da genau Christoph an. Ich wüsste auch nicht, ob er dann mir mehr ans Herz geht, aber der hat zwischendrin schwelgt er sehr in irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die am Ende nicht so wahnsinnig wichtig sind.
Ja.
Ja. Mhm.
Punkte, ich gebe 7,5. Das ist schon ein toller Film, aber er berührt mich aber nicht so richtig. Ich könnte auch 8 geben. 7,5 bis 8. Irgendwas.
Ich gebe 7. Also wir sind da nah beieinander. Der hat was. Und wie gesagt, diese Szenen mit dieser ganze Part zwischen Cooper und Blanchett in ihrem Büro, wie die Kamera, wie dieses Machtspiel, wenn sie die Oberhand hat, dann liegt er und sie steht über ihm, die Kamera schaut von oben die Blickachse runter. Wenn sich das Machtverhältnis dreht, dreht die Kamera das Verhältnis auch, und dieses Licht, diese Einrichtung, diese Art, wie sie geframed werden, das ist einfach so großes Kino. Das ist diese ganzen Szenen, da ist every frame a painting. Das ist ganz tolles Kino.
Wird auch unser, ich habe ja schon den Artikel angelegt, das ist auch unser Titelbild für unsere
Folge. Ja, dann sehr gute Wahl. ja, und allein dafür ist dieser Film sehr, sehr sehenswert. Der arbeitet schon noch in Ordnung. Das ist nicht so ein Ding, was du guckst und nächste Woche, wenn du ihn besprechen sollst, nicht mehr so genau weißt, was du da eigentlich gesehen hast. Das würde ich nicht sagen, dass das so einer ist. Von daher muss ich schon Punkte kriegen. 7,0.
Ja. Ja. Ich geb 8 Punkte. Ich glaube, ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Am liebsten in der Sneak, ohne vorher zu wissen, was da kommt.
Boah, vom Sneak-Publikum kaputt machen lassen? Ich weiß nicht.
Nee, das nicht.
Ich fürchte auch, die hätten das kaputt gemacht.
Ja, aber in der Frankfurter Sneak, Bob, wo wir eine Zeit lang waren,
da nicht.
Da war das ja nicht so, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Sneak-Publikum im MTZ. Aber dass du eben dieses, du gehst ins Kino und du weißt nicht, was kommt, und dann kommt sowas. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das einen nochmal ganz anders überrascht oder abholt. Und das hätte ich gern, und ich hätte es gern auf der großen Leinwand gesehen. Dass ich glaube, das wirkt einfach nochmal ganz anders, wenn du da drin sitzt und von diesen Bildern und dem Sound so überflutet wirst. Und das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, als irgendwie auf dem Fernseher oder ja, auf dem iPad zu gucken oder so.
Stimmt, kommt bestimmt gut im Kino, hast du recht.
Und schon wieder Klaas Ashford aus der Expanse in einem...
Ja, Hollywood, stimmt.
Ich sehe ihn. David Strathairn, immer gerne gesehen.
Ja. Was?
Du hast Expanse nicht geguckt. Nee. Das ist der Typ, von dem er das Buch bekommt.
Trinkt.
Ja. Der, von dem er das Buch dann schlussendlich kriegt, sozusagen sein Mentor, was das Mentalistisieren angeht.
Mhm.
Der war auch in Expanse drin. Und den hatten wir kürzlich in Nomad's Land auch drin.
Stimmt.
Oh ja. Gut, getrunken wurde ja auch einiges.
Ja.
Trinkt ihr passend hoffentlich nichts zu Gefährliches.
Ach so, nee, ich trinke kein, was war das, Holzdiesel oder?
Ja, irgend sowas. Holzslime, nee, was?
Wir haben es genannt, Holzalkohol oder so.
Ja, ich Methanol im Endeffekt,
Methanol,
oder?
Ja, genau.
Ja.
Vor- und Nachlauf. Ja.
Soll ich anfangen?
Ja, mach ich.
Wisst ihr, wer Romina Power ist?
Die mit Albano zusammen Musik macht. Mhm.
Italienische Sängerin, ne?
Stimmt. Italienische Italo-Pop-Sängerin der 80er mit Albano zusammen, und ihr Vater.
Schlager, würde ich sagen, oder?
Ja, wie man es nennen will. Ja, ich würde es auch Schlager nennen. Ihr Vater war die Hauptrolle in der ersten Adaption.
Jetzt aber, jetzt werden die Verbindungen aber.
Ja, und sie spielt auch hier ein Cameo.
Und, echt?
Ja, in einer dieser Vorführungen in der besseren Gesellschaft dann. Und da trinkt sie einen Martini und deswegen trinke ich heute einen Martini.
Die hast du erkannt?
Nein, natürlich nicht.
Ich dachte schon.
Da hat er wahrscheinlich viel recherchieren müssen für diese Connection.
Nee, habe ich gar nicht viel recherchiert, bin ich drüber gestolpert. Ich habe irgendwie über diese Power-Sache bin ich ich habe es irgendwo gelesen und dann habe ich gedacht, jetzt wird mich interessieren, wie sie in dem Film aussah und ich hätte sie im Leben nicht erkannt und da hat sie halt ein Glas Martini in der Hand. Da dachte ich, ja, bingo. Und als Gin habe ich Turicum. Das ist ein sehr guter schweizerischer Gin, den ich neu habe.
Alright.
Ich trinke Ähnliches, was sie relativ am Schluss trinken. Da steht, ist nämlich, taucht eine Flasche auf, da steht drauf Rum Vieux und Rum mit RHUM geschrieben. Ja. Also trinke ich einen Agricole. Einen gelagerten Vieux Agricole, den ich glaube ich zum letzten Mal, die Flasche habe ich glaube ich zum letzten Mal aufgemacht, da habe ich noch hier in Marxheim gewohnt. Dann ist sie einmal mit nach Wiesbaden gezogen und dann wieder hierher. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie gleich hier lassen können.
Was ist es für eine?
St. James. Die St. James Rum Vieux.
Oh ja, der Klassiker.
Nee, nicht dieser Klassiker, also nicht der.
St. James ist halt der.
St. James, ja, genau. Ja, da habe ich irgendwann, weil ich den immer so gern getrunken habe, habe ich mir da eine ganze Reihe von denen gekauft, die alten und die neuen und alles Mögliche.
Das ist jetzt sehr lustig. Ich dachte, die Stadt hat mich auch ein bisschen, wenn ich vorhin gesagt habe, dass es Buffalo ist, weil das der Film so sagt, habe ich es auch irgendwie vom Feeling her hatte ich auch gedacht New York. Und deshalb trinke ich Manhattan. Aber machen tue ich den mit St. James XO.
Geht. Ja, aber passt super dazu.
Ja, und die Herleitung mit dem, dass sie da auch Rum mit H trinken, da hänge ich mich jetzt einfach mal dran, aber das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das ist in der letzten Szene, wo er ihm gegenüber sitzt wieder. Da hält er ihm das hin und da trinkt er
den. Ich glaube, im Original habe ich irgendwo gelesen, würde es in Chicago spielen, diese.
Ja, ja, das Buch.
Wo er dann in der besseren Gesellschaft ist. Ja. Ich meine, Chicago ist ja auch noch mehr Noir, Film Noir. So, Al Capone und so. Passt ja in dieses Setting.
Wer hustet da bei euch im Hintergrund?
Irgendeiner, ich dachte die ganze Zeit, einer von euch dreht sich immer weg und hustet, aber.
Nee, meine Gattin ist nach Hause gekommen und die hat Husten.
Ach so.
Ich muss jetzt gucken, wo Buffalo liegt, ich weiß es gar nicht.
Bundesstaat New York.
Ach, siehst du mal, dann ist das ja gar nicht so weit weg.
Es ist quasi New York.
Bei Niagara Falls.
Ich sehe es gerade, ja. Okay, alright.
Ja. Was schätzt ihr, wie viele Einwohner hat Buffalo jetzt so spontan aus der Hüfte geschossen?
So wie Aschaffenburg?
Was, 47.000 oder was?
Wahrscheinlich mal 10.
Das sieht größer aus. Das ist jetzt unfair, ich hab's schon.
Also von der Wichtigkeit ist wie Aschaffenburg wahrscheinlich.
Ja, ähnlich. Bob, du oder hast du schon nachgeguckt?
Ich habe nicht nachgeguckt, ich sehe es gerade auf der Karte. Ich sag jetzt mal, das sind 150.000, 200.000 sowas.
Ja, 280. Okay. Ja, ein bisschen mehr als Wiesbaden. Ja. Gut, weiß jemand, wie es weitergeht? Ach ja.
Ah, von der Wichtigkeit wie Wiesbaden, wie Aschaffenburg. Also es kommt, da hatte ich recht.
Naja, Wiesbaden ist meine Landeshauptstadt. Ich glaube, Buffalo nicht, oder?
Landeshauptstadt ohne Belang.
Ja. Buffalo, ist das nie? Nee, was sind die Hauptstadt? Nee,
New York ist New York, New York, oder?
Nee, Albany.
Ist New York?
Albany.
Ah, stimmt, du hast recht.
Aber Albany hat wahrscheinlich noch weniger Einwohner. Ja, die hat noch keine 100.000.
Das ist dann wirklich Aschaffenburg.
Ja, aber das ist dann eine Hauptstadt. Also das ist dann fast wie Wiesbaden wieder.
Ja, das ist genau wie Wiesbaden.
Ja. Aber mit so vielen Einwohnern wie zweimal Aschaffenburg oder so. Aschaffenburg und Landkreise oder so. Naja.
Ich glaube, wir haben 60 oder
so. Ah, das Gebäude, in das sie da reingehen, ist die Buffalo City Hall. Was was so aussah wie dieses Hotel oder was, wo sie da, also dieses, mit diesen Säulen, wo er da reinläuft, unten über diese Treppe, was so sehr imposant aussieht, habe ich jetzt gerade hier auf Google Maps gefunden. Das ist die City Hall.
Hm? City Hall, ein wunderbares Lied von Tenacious D, was eine fantastische Geschichte erzählt. Aber jetzt kommen wir wirklich zu weit ab.
Jetzt sind wir wirklich weit jenseits.
Was haben wir denn noch für Themen?
Filmthemen haben wir, sind uns irgendwie ausgegangen. Wir meinen alle, dass wir in Serien festhängen. Also ihr, ich nicht. Ich muss mal wieder eine neue Serie anfangen. Und einer von euch zweien möchte noch einen Podcast empfehlen.
Ja, ich.
Ich hätte es gedacht, der Bob.
Kannst du mal sehen. Manchmal auch ich. Und zwar ein Bob von NDR Info. Der heißt Streitkräfte und Strategien. Und ist im also Endeffekt
Coronavirus-Update für
exakt, es ist exakt das gleiche wie das Coronavirus.
Auch mit dem Drosten, das ist ja cool.
Nee, es ist nicht mit Drosten, aber es ist mit zwei
anderen. Mit dem Militärdrosten.
Ja, richtig, mit zwei so Nussknackern, die ganz ähnlich sind. Der eine klingt total wie von Hellfeld. Ich dachte erst, der wär's. Aber ist es nicht, aber er klingt total so. Und das eine ist ein Journalist und das andere ist ein irgendwie so ein Verteidigungsexperte beim NDR. Und es ist wirklich so, also sie machen erst immer so ein, es ist auch täglich und sie machen erst so die Lage, die momentane in der Ukraine und natürlich auch und weltweit, was damit zusammenhängt. Es geht in erster Linie um Militär, es ist ein Militärpodcast. Und die ordnen das dann halt sehr stark ein, so wie das Drosten eben auch gemacht hat, so die neuesten Informationen so eingeordnet, dass man damit auch, dass man die fassen kann. Und dann auch genauso Mails, also Mailfragen, die dann beantwortet werden, sehr gut recherchiert, mit sehr viel Hintergrund. Das sind kürzere Folgen, also die sind immer so unter einer halben Stunde, so 25, 27 Minuten sowas. Ja, und jeden Werktag.
Kann man da jetzt noch reinspringen oder setzen die schon zu viel voraus?
Völlig problemlos. Also ich bin da auch letzte Woche erst reingesprungen. Ich habe jetzt, glaube ich, 19 Folgen gehört mittlerweile. Und also problemlos. Kannst genauso wie bei Drosten im Endeffekt auch. Also kannst du jederzeit reinspringen. Und es ist immer interessant. Und ich habe mittlerweile eben auch alte Folgen nachgehört. Ich habe auch jetzt Folgen so vom den ersten Tagen des Krieges, um eben zu hören, wie war da deren Einschätzung und wir wissen halt mittlerweile mehr, gell? Das ist schon interessant. Und also den Podcast gibt's schon länger, der war vorher allgemein ein Verteidigungspolitik Podcast mit noch gar nicht so vielen Folgen, irgendwie so 29, 28 Folgen. Und jetzt seit der Krieg begonnen hat eben täglich. Und ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also natürlich ist jetzt kein Gute-Laune-Podcast, klar, aber war Drosten halt auch nicht, gell? Also ist halt das, was uns momentan als schwarze Wolke umgibt, ordnet einem ein. Und das, finde ich, ist wertvoll. Also sehr empfehlenswert. Und die können das halt auch gut. Also das
Carsten Schmiester und Andreas Flocken, um die Namen noch nachzutragen. Habe ich gerade mal ergoogelt. Ja, cool. Jetzt hatte ich mich gerade bei meiner Podcast-Liste wieder, die Zahlen sind wieder kleiner geworden, jetzt machst du sowas.
Ja. Das ist natürlich, also gerade so ein täglicher, das ist ja schon garstig.
Ja, aber 25 Minuten am Tag, das ist ja, das snackt man ja so weg.
Ja, für Leute wie du, die außer Haus arbeiten, da ist das so, da snackt man das weg.
Ich bin jetzt so viel Auto gefahren, ich habe jetzt bestimmt, ich glaube, 8 Folgen davon gehört und dann hatte ich zu viel und dann habe ich, glaube ich, Holgi gehört oder irgendwie sowas.
Mein Commute dauert immer noch so lange, wie ich brauche, von der Kaffeemaschine hier in meinen Schreibtisch zu laufen. Da hörst du nicht viel Podcast.
Nee, das stimmt.
Ja. Auch wenn man Kinder betreut, ist gleichzeitig das Podcast hören nicht immer optimal, möchte ich sagen.
Kinder geht noch. Also meine Frau regt sich immer auf, wenn sie irgendwie um die Ecke kommt, nicht guckt, ob ich diese weißen Stöpsel in den Ohren habe oder nicht und dann schon mal losredet und ich dann immer erstmal so wilde Fuchtelgesten mache, die bedeuten sollen, dass ich nichts höre und dann erstmal Stopp drücken muss, dann die Noise Cancellation ausknipsen muss und dann ihr ein Zeichen gebe, dass ich jetzt nochmal anfangen darf, weil ich jetzt was höre.
Ich bin jetzt bereit, Madame, aufnahmefähig.
Und dann das erste Geräusch, was ich dann vernehme, ist immer so ein
Hörst du immer mit beiden? Ich höre so selten mit beiden Kopfhörern im Ohr.
Echt?
Ich höre fast immer mit beiden.
Ich auch.
Ich mag es nicht, dass ich dann die Welt nicht mitkriege.
Ja, dann machst du
gerade das mag ich. An.
Ja, genau.
Ja, natürlich gibt es auch Situationen, dass, also irgendwie in der Werkstatt oder so ist das schon angenehm, aber sonst finde ich das schon ganz gut. Und auch wenn dann jemand auf einen zukommt und mit einem redet, ist man halt schon eher die höfliche Variante.
Ja, ich habe mir eigentlich dann also schon
man kriegt immerhin jetzt mit, dass die anderen Leute reden.
Ja, genau. Aber dann muss man wenigstens trotzdem noch Stopp drücken, damit man wirklich zuhören kann, weil sonst reden halt einfach zwei Leute ins Ohr. So, Stopp, nicht alle durcheinander. Da ist ja immer noch ein schreiendes Kind im Hintergrund, was irgendwas auch noch reden will, was zwar nicht an einen selbst adressiert ist. Da hat man sich doch jetzt
nach 4 Jahren dran gewöhnt, oder?
Ja, gut, aber wenn es dann zusammenkommt, die Frau spricht dich an und du möchtest ihr zuhören, parallel labert dir irgendwie Holgi oder sonst irgendwer ins Ohr. Und, und
das dann mit dem Holgi, das kannst du ja ändern, den kannst du ja abbestellen.
Ja, das ist halt irgendwer anders.
Auf wem labert
halt
der
du
nicht?
Du in irgendeiner alten Folge oder beim Spätfilm oder irgendwer redet mir halt ins Ohr, dann redet meine Frau und im Hintergrund singt meine Tochter irgendwas, was der Tiptoy-Stift sagt, singt sie auch noch mit. So, dann haben wir 4 Stimmen. Und da, das ist dann schwierig. Da schalte ich dann schon mal manchmal auf
Durchzug. Na,
ja, nicht wenigstens die Transparency aus, damit irgendwie dieses Tiptoy und Kindergedings im Hintergrund Ruhe gibt. Und dann ist natürlich meine Frau dann auch weg. Wenn die dann kommt, dann höre ich die auch nicht. Das führt dann zur Verstimmung.
Tiptoy ohne Kopfhörer ist bei uns nicht erlaubt. War es noch nie.
Das ist eigentlich eine gute Regel.
Finde ich auch, weil Tiptoy ist mal Nerven aufreibend.
Das Lustige ist, unser Sohn entdeckt jetzt die Tiptoy-Stifte langsam und der ist jetzt mittlerweile an den Stellen, dass er auch immer dieselben Musiken auslöst, die unsere Tochter so gefeiert hat 2 Jahre vorher. Und man hat diese Melodien und diese blöden Texte und so alle noch im Kopf und hab die aber schon so ein bisschen verdrängt gehabt, so dass sie damals immer wieder auf dieses eine Lied, was die Frösche singen in diesem Buch, ungefähr 40 Mal hintereinander draufgedrückt hat und diese Frösche das einfach 40 Mal singen mussten. Und dann war man irgendwann froh, dass sie so mental weitergezogen war, dass sie sich mehr für den Textinhalt interessiert hat und dann mehr so die Wissenssachen und bisschen Tiptoy-Bücher für Größere dann auch. Und jetzt kommt er an den Punkt an und macht wieder immer dieselben, immer die Frösche und du denkst dir so, das hatten wir schon mal. Und ich war so froh, als wir es los waren. Jetzt fängt das alles wieder von vorne an. Ja, aber ich glaube, Kopfhörer, das checkt er noch nicht. Die reißt er sich immer runter. Das ist irgendwie, dazu ist er noch zu klein.
Bei uns läuft andauernd Bibi und Tina.
Ja, hier auch.
Mit Amadeus und Sabrina.
Oh Gott. Wir sollten unsere Kinder mal wieder zusammenstecken, weil Amadeus und Sabrina und Bibi und Tina sind auch Wörter, die ich dauernd höre und mich immer frage, WTF? Aber
ja, es ist halt echt cool, dass zwei Hauptprotagonisten dieser Geschichten offensichtlich nur wegen des Reims ausgewählt wurden. Die haben diesen Namen nur wegen des Reims. Das ist echt fantastisch. Und Smetrum.
Tja, das Schöne finde ich immer, wenn meine Tochter mit anderen Kindern spielt, die offensichtlich nicht Bibi und Tina hören und sie dann einfach, weil sie es ja reinversetzen in andere Kinder halt noch so ein bisschen schwierig ist in dem Alter, einfach voraussetzt, dass die auch alle dieselben Meme, dieselben Geschichten kennen und denen dann einfach aufgedrückt wird, dass sie jetzt irgendwie ein Pferd namens Sabrina oder irgendwas haben und irgendwas. Und die anderen Kinder gucken dann immer so ein bisschen sparsam. Und man denkt, du weißt schon, dass die Geschichte nicht kennt. Egal, vergiss es mal einfach, was du willst. Die werden sich schon einigen.
Ja.
Ja, das unterhält mich immer. Diese Missverständnisse in kleinen Kindern.
Immer noch besser als Paw Patrol.
Ja, und auch dieses komplette Unverständnis, dass die anderen das nicht kennen können.
Ja.
Das ist echt immer sehr lustig.
Ah, deshalb sagte ich ja, wir müssen wieder die Kinder von Christoph und mir zusammenstecken, weil dann, die sprechen dann wenigstens eine Sprache, wenn ja einer Bibi und Tina und Dings und Dungs und dann sind die sofort ein Kopf, ein Arsch, dann
das können
wir in Ruhe grillen und Alkohol trinken, das ist gut. Das sollten wir machen.
Ja, sollten wir.
Guter Plan. In diesem Sinne beenden wir jetzt die Sendung. Nee, was?
Unglaublich. Haben wir noch was? Oder sind wir durch?
Ja, doch. Ich wollte euch erzählen, ich werde zelten gehen. Ihr werdet es mir nicht glauben.
Nee, ich glaube nicht.
Ich kann mir an dieser Stelle irgendwie so eine Fanfare und irgendwie so ein Meme einspielen, wo einer so mit aufgerissenen Augen irgendwie.
Kannst du, wenn du die Sendung schneidest, kannst du das gerne machen.
Ja, also was ich zum Ausdruck bringen wollte. Wait, what? Du und Zelten. Das gab's schon mal.
Ja.
Aber dafür brauchte es einen Junggesellenabschieds-Dingens Sonderfall.
Ja.
Und jetzt passiert das nochmal.
Jetzt ist bei uns in der Kita irgendwie ein Vater-Kind-Zelten angesetzt worden.
Ah, sowas plane ich auch schon lange.
Und
seit Kinder plane ich sowas.
Ja, das hatte ich auch schon mal überlegt, euch das vorzuschlagen.
Ja, ja.
Schlag es mal vor.
Ja, was haltet ihr davon? Jedenfalls
bin ich total dafür.
Ja.
Vatertag und so, gell?
Auch da, das ist ein bisschen früh, oder? Das ist ein bisschen frisch dann noch, eventuell.
Findest du?
Ja. Ein Freund von mir hat erzählt, die haben das früher in deren Freundeskreis gemacht. Also der hat viel früher Kinder gekriegt. Dass die mit den Jungs dann auf so einen Zeltplatz gegangen sind, wo so Tipis schon fertig standen irgendwie. Wo man auch, also die groß genug waren, dass man da schlafen konnte. Und es war halt alles so in diesen Look eingefangen. Es muss wohl mega gut gewesen sein mit dem Fluss in der Nähe, wo man da hin und Sachen stauen kann und so.
Klingt super.
Ja, ich muss mal rauskriegen, was ist.
Sowas würde ich gern zum Vatertag machen mit euch.
Bin ich dabei.
Ist doch cool.
Ja, doch, klingt auf jeden Fall gut. Ja, jedenfalls, jetzt habe ich mich für dieses Vater-Kind-Zelten angemeldet.
Wir müssen aber nicht mit einer Harley hinfahren, oder?
Wenn du deine Kinder da hinten drauf kriegst, okay. Weil ich meine das schon ernst. Vatertag, nicht Männertag.
Ja, aber muss ich beide Kinder mitnehmen, auch den Zwerg?
Ja, natürlich.
Oh Gott, anstrengend.
Ja, das ist doch der Sinn der Sache.
Solange ich noch nicht stillen kann, kann ich die Kleine nicht mitbringen.
Aber
nicht rausreden. Ja. Braucht ihr ein paar Plastikbrüste dran?
Ich habe mir jetzt während Corona ein B-Körbchen angefressen. Das geht nicht.
Du, aber bei deinem Unterbrustumfang ein B-Körbchen wäre ganz schön groß. Ist dir schon klar, oder?
Ja, ist es auch nicht. Aber ich wollte es für euch nur bildlich machen.
Ja,
ja. Okay, weiter. Also du bist jetzt...
Zelten?
Genau.
Ich glaube im Juni. Ich habe mich heute einfach in diese Liste eingetragen. So, mach das doch mal, das wird bestimmt toll. Meinst du? Ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, das wird auch richtig lustig.
Das ist vom Kindergarten aus, oder was?
Ja, genau. Oder, also ich weiß nicht, ob der Kindergarten das organisiert oder ob das die Elternschaft organisiert. Also der, weiß nicht, wie heißen denn die Elternvertreter oder was auch immer?
Elternbeirat, Dingsbums.
Genau.
Und was genau findet da jetzt statt? Ihr fahrt mit, also du mit einem
Kind? Wir fahren überhaupt, nur mit der Großen. Fahren überhaupt nicht bei uns der Sportplatz irgendwie in Marxheim, also wirklich. Da treffen wir uns abends irgendwie und dann werden vermutlich Zelte aufgeschlagen. Also das ist so ein, oberhalb vom Sportplatz ist eben so eine Wiese, die man mieten kann irgendwie. Oder buchen, glaube ich. Ich glaube, da musst du nicht mehr Geld zahlen. Und das ist halt ein Grillplatz und da sind auch irgendwie Toiletten, so ein bisschen sanitär, so ganz rudimentär. Und eben ganz viel Platz zum Rumrennen und Spielen und Zelten aufbauen und so weiter. Und ja, da habe ich mich jetzt angemeldet und jetzt muss ich mal gucken, ob entweder mein altes Zelt noch lebt, was ich mit 15 hatte oder 16. Oder wahrscheinlich eher 14 oder 13. Egal.
Da sind auf jeden Fall, wenn da irgendwas aus Gummi ist, ist es auf jeden Fall porös. Also das würde ich dann nochmal anschauen.
Müsste bei meinen Eltern auf dem Dachboden liegen. Auch diese Stäbe und so, die ja biegsam sein sollten. Ich fürchte, es ist alles, die können alle nichts mehr. Also kann sein, dass ich mir noch irgendwie in den nächsten Wochen nochmal ein Zelt kaufen muss.
Ja, aber das reicht ja nicht. Du brauchst ja noch irgendwie eine Matte zum Draufliegen und Schlafsäcke. Hast du sowas alles?
Oder Schlafsäcke haben wir, und so eine Isomatte habe ich auch irgendwo.
Wo kommt diese ganze Ausstattung her, wenn du nie zelten gehst?
Ich weiß nicht, Schlafsäcke?
Ja, wofür nutzt du die? Also warum hast du Schlafsäcke, wenn du nicht zeltest?
Ich glaube, meine Frau hat einen Schlafsack.
Ah, okay, schon mal gut. Und, schon mal einer?
Also wir hatten früher Schlafsäcke so,
Das hatte man halt, falls man mal zelten muss.
Ja, oder wenn man bei Freunden übernachtet ist, hast du einen Schlafsack mitgenommen.
Ach so. Oder ich mag ja überhaupt nicht einen Schlafsack schlafen, das ist überhaupt nicht mein Ding.
Ja, ich mag es auch nicht so gerne. Oder wenn wir, ich bin ja früher geschwommen und wenn du dann Wettkämpfe hattest, die ab Mai oder so dann auch in Freibädern im Zweifelsfall stattfanden, dann bist du halt den ganzen Tag im Freibad abgehangen und da wurde es halt irgendwann auch kalt und dann hast du halt ein Zelt mitgenommen und einen Schlafsack und dann hast du dich auch mal eine halbe Stunde in diesen Schlafsack reingelegt und dich warm werden lassen. Ja.
Aha, okay. Ja. Siehst du mal.
Weil wenn du so ganz kalt bist und dann Leistung bringen willst, irgendwie 100 Meter, weiß ich nicht, was bin ich da geschwommen? 1,30, ich habe keine Ahnung, jedenfalls eben ganz kurz intensiv Sport machst und dann eben durchgefroren bist, das kannst du auch sein lassen.
Ist vermutlich auch nicht so gesund, oder?
Ja. So
Muskelfaser, Dingsbums, irgendwas.
Aber mit 12 oder so steckst du es noch weg. Vermutlich, ja. Ich habe keine Ahnung. Also mir ist damals nie was passiert. Ja. Jetzt ist die Frage, kennt ihr euch mit Zelten aus? Was muss ich denn kaufen? Ich werde ja nicht häufig zelten.
Ja, deshalb ist es schon mal jetzt Quatsch, dich hin zu dem heißen Scheiß zu beraten, glaube ich. Weil, nö. Weil dann.
Ja, also ich möchte jetzt nicht 400 Euro ausgeben für so ein Zelt.
Ja, eben. Deshalb. Also der richtig heiße Scheiß heutzutage sind wohl Zelte ohne Gestänge, die man aufpumpt. Aber da reichen 400 Euro nicht. Also das ist dann.
Da könnte ich meinen Kompressor mitnehmen, damit ich der Held da oben.
Ja, aber so eine Fahrradpumpe oder so und dann pumpst du das auf und dann.
Einfach den Kompressor voll ja, machen, ja, zu Hause, ausladen und dann fertig. Voll.
Genau. Ja, das ist halt
ja
sehr.
Ich hätte ja gern so eine Jurte. Das muss ich mir, glaube ich, irgendwann noch zulegen.
Willst du das aufbauen? alle Kinder sind am Feiern. Stefan ist noch am Nageln und am Hämmern und irgendwelche Masten aufrichten.
Das ist tatsächlich das Problem. Je größer das Zelt ist, desto länger dauert es halt auch im Aufbauen. Das ist,
ja, und wir werden da wahrscheinlich zu zweit drin liegen.
Kostengünstigen Dingern.
Ja. Also jetzt im ersten Jahr zu zweit, vermutlich, wenn das nochmal stattfindet, vielleicht auch mal mit beiden Kindern, aber ich brauche da jetzt nicht, wo die ganze Familie drin pennen kann, vermutlich.
Also ich würde mal sagen, der Klassiker ist ja so.
Gehe ich da zum Aldi und kaufe mir da irgend so ein, was die irgendwie
Decathlon
rauswerfen?
Ja, ich würde auch sagen, rennst zum Decathlon oder sowas irgendwo. Also du kannst natürlich irgendwie zum Globetrotter gehen, da bist du halt einfach zeitweise mal so ein Premium-Aufschlag.
Ja, nee, genau das will ich ja nicht, deswegen reden wir.
Ja, aber für dein Belang ist Decathlon, glaube ich, schon das Richtige.
Auf der anderen Seite, Stefan, du bist ja so ein bisschen wie ich, ne? Also entweder kauft man rechts unten oder man lässt. Also, du gehst.
Ja, aber da sagt er am Anfang, was er nicht machen will und genau das macht er dann.
Nicht bei Sachen, die mir keinen Spaß machen.
Nee, das kommt jetzt gleich.
Oh, jetzt. Okay.
Du fährst zum Globetrotter und lässt dich da mal in Ruhe beraten und dann kaufst du für so, also solltest Geld so in Größenordnung vielleicht so 3.000 bis 6.000 Euro mitnehmen.
Okay, easy,
kein Problem. Und ich nehme an, dein neues Auto hat eine Dachreling, oder?
Ja.
Und dann kaufst du so ein Dachzelt fürs Auto.
Oh ja, das ist auch geil.
Das ist so ein Kasten, der kommt da oben drauf. Und wenn du den dann aufmachst, dann die kleinen Varianten sind quasi nur so wie so eine, wie so zwei Hälften, also zwei so wie so eine Brotdose. Ein Deckel und ein Boden, die im Grunde die gleiche Form haben. Mhm. Und dann macht es so plopp und der Deckel geht einfach so 1,5 Meter hoch und dazwischen stellt sich so ein Gestänge auf und spannt Zeltwände. Und dann stellst du hinten eine Leiter an dein Auto dran, kletterst da hoch und dann hast du da oben 2 Meter mal 1,30 oder mal 1,50 oder irgend sowas. Und das ist dann dein Zelt.
Der Vorteil ist, dass du damit, glaube ich, sogar überall zelten darfst, gell? Überall, wo du das Auto abstellen darfst.
Da bin ich jetzt rechtlich nicht informiert, das habe ich nie recherchiert, keine Ahnung, aber vielleicht ist das so, unklar. Aber die nächstbessere Variante, die nächstteurere Variante ist dann,
jetzt.
Wo sich das übrigens, Ding...
So Dachzelt gibt's auch für 1500 schon, gell? Also.
Trotzdem, ja, ist ja wenn der Vater Kindzelten ist und ich fahre mein Auto da erstmal hin, um dann da oben drauf zu schlafen, dann kann ich mich morgens auch hinstellen und alle noch segnen, glaube ich.
Die nächste geilere Variante ist dann, wo dieser obere Teil nicht senkrecht nach oben einfach hochpoppt, sondern quasi an der einen Seite mit so einem Scharnier angeschlagen ist und sich einmal so um 180 Grad zur Seite neben das Auto faltet. Und dann ergibt das quasi eine Grundfläche, die doppelt so groß ist wie dein Dach, weil es sich halt einmal so aufklappt. Und bei dem Aufklappen spannt es halt oben über sich drüber so das ganze Zelt auf. Und einsteigen tut man dann über eine Leiter, die dann quasi so neben deiner Fahrradtür oder so runterkommt, und wo du so von unten in das Zelt so reinkletterst. Sehr, sehr fancy und dann natürlich doppelt so viel Platz da oben drin und demzufolge viel bequemer und viel besser. Und ich glaube, dass der kultige Instagram-Camper hat dann natürlich das nicht auf einem, weiß jetzt nicht, wie so ein schnödes Auto wie ich habe oder wie du hast, oder wie wir alle haben, sondern die haben das dann auf einem Land Rover Defender oder so drauf oder auf einer Mercedes G-Klasse und fahren dann natürlich damit irgendwo in den schottischen Highlands irgendwo hin, wo es völlig unwegsam ist und klappen dann da ihr Dachzelt auf. Da kommen wir halt jetzt mit so PKWs da, nicht hin, aber.
Da auch angebracht, aber ich fürchte, da mache ich mich unbeliebt. alle weg, hier mein Auto. Achtung, jetzt dieses Zelt explodiert gleich, geht mal alle weg. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert.
Ja, also das wäre so die coole Variante. Nee, aber ansonsten, das kauft man. Also jetzt mal ernsthaft. Christoph, irgendwie Iglu-Zelt.
Iglu-Zelt, oder?
Ja. Und ja. Ich würde halt sagen, Größe geht, also Packmaß ist für dich ja nicht wichtig. Ne? Du fährst da wahrscheinlich mit dem Auto hin, du schleppst das Ding nicht weiter als 150 Meter.
Ja,
und selbst du wirst, 200, du wirst 300, nicht, du wirst nicht versuchen, irgendwie nächstes Jahr mit diesem Zelt auf eine Fahrradreise durch die Pyrenäen zu gehen.
Nee, oder sowas. Wenn ich sowas machen wollen würde, dann würde ich halt nochmal neu kaufen. Also.
Genau.
Aber das ist
also insofern, meins. Insofern würde ich diesen ganzen Part mit Packmaß und Gewicht und so, das ist alles auf. Völlig vollkommen wurscht.
Also und insofern leicht Platz aufbauen ist ein Thema. Leicht und aufbauen Platz. Ist schon, ja, und Platz, klar. Wovon man die Finger lassen sollte, finde ich, sind diese Zelte, die man gar nicht aufbaut, sondern die man so hinwirft und die dann sich von selbst aufbauen.
Oh, da hat die beim Junggesellenabschied hat noch zwei so Zelte dabei.
Könnte sein.
Die dann geworfen sind, wo wir irgendwie den halben Vormittag damit verbracht haben. Also der eine hat sich übergeben und wir haben versucht, sein Zelt zu falten.
Ja, das ist nämlich immer so. Da habe ich wunderbare Erlebnisse schon von Leuten, die am Abend ganz stolz ihr Zelt aufwerfen und am nächsten Morgen verzweifeln, es wieder zusammenzukriegen.
Aber gut, da ist der Trick einfach nur Ruhe bewahren. Handy rausholen,
YouTube gucken.
Und das Video vom Hersteller gucken und dann exakt genau jeden Handgriff nachmachen und dann hast du das Ding eigentlich in 10 Minuten verpackt.
Sollte eigentlich so sein, ja, das stimmt. Ja.
Wir haben so ein Windschutzding für einen Strand, weißt du, so eine
Strandmuschel.
Strandmuschel, die auch so Wurfmuschel ist.
Haben wir auch,
ja. Wir haben eine Wurfmuschel. Das wird auch nicht mehr besser heute Abend. Oh, dieser Rums
ist lecker. Ist jetzt die Leckmuschel. Anderes Thema.
Ah ja.
Ja, aber ansonsten, also was halt nervt in so Zelten ist, wenn nicht genug Platz ist, sprich wenn du
ja, das stimmt.
Wenn Sachen die Außenwände berühren, lass es in der Nacht irgendwie nochmal regnen oder irgendwas. Und doppelwandig sollte es sein.
Bin ich nicht so ein großer Fan von solchen Iglu-Zelten. Aber, ja.
Tunnelzelte groß. Sind aber dann gleich halt auch wieder nochmal eine Ecke teurer und nochmal eine Ecke schwieriger aufzubauen.
Das ist halt das. Du willst es allein
aufbauen. Vermutlich alleine aufbauen.
Ja, eben.
Die also Dreijährige wird nicht haben, helfen.
Ist halt alleine schwierig.
Ich hab's gemerkt.
Ja, aber gell? Du verbrüderst dich doch dann da sofort mit anderen Vätern, oder nicht?
Die auch verzweifelt um ihre eigenen Zelte rumrennen und die nicht aufgebaut kriegen. Ich habe keine Ahnung, ich will keinem der Väter zu nahe treten.
Verzweifeln.
Ich weiß auch echt gar nicht, wie das abläuft. Vielleicht werden auch irgendwelche, 20-Mann-Zelte oder 40-Mann-Partyzelte aufgebaut.
Und die ganzen mit ihren Profizelten.
Nee, und dann schlafen alle da drin. Ich habe keine Ahnung.
Ach so.
Ja gut, dann ist ja easy.
Ne? Am Ende brauchst du ja gar kein Feld.
Ja.
Solltest du vielleicht vorher in Erfahrung bringen.
Ja, ich muss mal irgendeinen von den... Das Problem ist, durch Corona, man hat echt kaum Kontakt mit den anderen Eltern.
Und ja, das stimmt.
Weißt du was eben dann alles nicht.
Hast du denn irgendwie was für drunter? Also Isomatte ist zwar so für eine Nacht zu überleben als Erwachsener oder Jugendlicher, so ab 16 aufwärts, 15 aufwärts, ist das irgendwie kein Problem, da überlebt man das. Aber eine Dreijährige auf einer Isomatte, so darunter ist so der Wurzelboden und irgendwie die Kieselsteine noch, nicht sicher, ob das so gut ist.
Also was möchte ich dann haben?
Ja gut, der nächste
eine beste 1,40er Luftmatratze.
Ja, eine Luftmatratze so oder Luftbett ist dann meistens das Wort, was sie da in der Werbung verwenden.
Was ist der Unterschied?
Ja, eine Isomatte ist doch ist nur.
Ja, das kenne ich. Nee, Luftmatratze oder Luftbett.
Oder ja, Luftmatratze ist, das ist das Gleiche. Das Luftbett ist meistens dann, wo mehr als eine Person drauf schläft.
Ja, und wo, ach, wo
so,
du nicht.
So ein Ding haben wir auch. Also aber
bei einer Luftmatratze ist, versteht man, glaube ich, eher sowas mit solchen, die so stark skulpturiert ist, die man eben, mit der man auf dem See rumpaddelt, und die solche Wülste hat. Mhm, und Luftbett ja. ist halt dann schon hat eine Quaderform.
Ich glaube so. Ah, okay. Ja, so ja, dann kaufe ich vielleicht genau. für die sowas, dass die zumindest gemütlich schlafen
können. Ja, da kannst du auch eins nehmen, also 1,40 genau. mal 2 Meter oder so, und dann passt ja da beide drauf. Ja. Dann.
Okay, und das ist auch nur, weiß ich nicht, 10 Zentimeter hoch oder was?
Nee,
es gibt unterschiedliche,
das 20 musst du dann Zentimeter. Schon. Oder knapp 20. Also unseres, also wir haben 2 so Dinger, die sind so gut 20 Zentimeter. Also knapp,
so um die 20 Zentimeter. Es gibt die so in 10, 15 Zentimeter, es gibt die aber auch so, dass sie dir bis zum Knie gehen. Also das, da musst du schon gucken. Jetzt,
wow. So ein Ding haben wir, da ist eine Pumpe drin, da brauche ich halt Strom für, das ist halt blöd. Das ist, wenn wir bei der Schwiegermutter übernachten und da
kann auch das Auto.
Bringen wir dann bringen wir unser Bett mit.
Nee, ich weiß schon, was Stefan meint. So ein Ding haben wir auch gehabt, als wir bei Schwiegermutter übernachtet haben. Und das Ding braucht wirklich, da kommt einfach ein Kabel rausgefallen und da ist ein normaler 220 Volt Euro-Stecker dran. Und da kannst du mit Auto, bringst du da nicht viel. Außer du hast einen Ioniq 5, dann ginge das. Aber den hat Stefan ja nicht gekauft.
Ja, shit. Mann, wenn ich das einmal brauche.
Wenn ich das gewusst,
wenn ich das gewusst, können wir unterwegs Waffeln machen und Betten aufbauen.
Ja, und selbst wenn du dir jetzt so einen 230 Volt Inverter für den Zigarettenanzünder kaufst, dann hat der wahrscheinlich am Ende 150 Watt und die blöde Pumpe hat 200 und dann fliegt wieder die Sicherung raus, ist auch wieder blöd.
Das lohnt sich alles nicht.
Ja, nee, das lohnt sich alles nicht. Nee, aber sowas, das ist auch schwierig, wenn du sowas ganz Hohes hättest, selbst wenn du das aufgepumpt kriegst und du legst das Ding in ein normales Iglo-Zelt, dann ist halt schon wieder schwierig.
Durch mit meiner Nase schon wieder oben die Decke.
Ja, oder mit den Kanten die Seitenwände und dann ist es wieder nicht wasserdicht, dann hast du wieder Wassereinbruch. Also
ich habe eben mal geschaut, Decathlon Wurfzelt für 60 Euro ist leider nur 1,20 breit. Das ist halt blöd, wenn die Matratze 1,40
ist. Da muss ich mit dem Messer arbeiten und dann wieder dran nähen oder so.
Auf 1,20 mit einer, wie alt ist eure Tochter?
Ja, 2,5, 3? Ein bisschen arg eng, das ist schon fast ein Einmannzelt.
Ja, auf 1,20 willst du als erwachsener Mann auch nicht mit einer Dreijährigen. Ich meine, du kannst sie ja auch nicht mit deiner Decke begraben oder irgendwas. Die muss ja auch ein bisschen Platz zum Atmen haben. Das ist zu wenig. Ja.
Die rotiert auch. Also das ist nicht schön. Ich vermute auch, dass ich die abends irgendwann ins Bett bringe und dann nochmal kurz irgendwie ans Feuer gehe. Keine Ahnung.
Nach welcher, um welche Achse rotiert sie denn?
Alle.
Die Längsachse oder die Bauchnabel oder?
Nee, also meistens ist es so, wenn sie zu uns kommt, da weiß sie, weil die Kleine ist eben auch da, dass sie sich da nicht bewegen darf und dann schaffst du das eigentlich auch ganz gut gerade zu liegen, aber in ihrem eigenen Bett stößt sie eigentlich meistens rechts und links gleichzeitig irgendwie an und oben. Genau, was sie eigentlich immer macht, sie schiebt nach oben beim Schlafen. Die ist auch irgendwann mal, da war ich auch bei der Schwiegermutter, habe da auf der Couch geschlafen, da ist sie dann zu mir gekommen und ist sie oben aus der Couch rausgeplumpst. Also nicht rechts einfach rausgefallen, sondern da irgendwie flupp, lagst du auf dem Boden. Ha, bist du aus dem Bett gefallen? Ja. Ist nicht so gemütlich hier, oder? Nein. Möchtest du wieder in dein Bett? Ja. Okay, dann leg dich mal wieder in dein Bett. Wenn die nachts so schlafbetrunken sind, ist immer sehr lustig. Ja.
Und unser Sohn hat jetzt neulich zum ersten Mal in so einem Bett mit so einem Holzrahmen-Dings, mit so einer Holzleiste an der Seite geschlafen. Und irgendwann so 2 Stunden nach dem Einschlafen hat er dann plötzlich rumgebrüllt und dann habe ich ihn gefunden, wie er es geschafft hatte, seinen Kopf zu versuchen, unter dieser Holzlatte durchzuschieben und dann da so eingeklemmt zu sein mit dem Kopf.
Der Arm.
Habe ich ihn da so rausgezogen und seitdem stopfen wir da immer noch mal irgendwie Decken und Kissen und irgendwas in diesen Hohlraum, damit er sich da nicht wieder versteckt. Ja, muss man alles erst lernen. Vor allen Dingen ist er dabei nicht aufgewacht. Er lag dann da so in so einer Art Halbschlafdämmerzustand und hat vor sich hingebrüllt. Und dann habe ich ihn rausgezogen, so ohne ihm das Ohr abzureißen. Und dann war sofort wieder Ruhe, hat er weiter gepinnt.
Sehr gut.
Tja.
Ja, also ich werde dich mal auf dem Laufenden halten, was hier mit dem Zelten passiert.
Klingt gut.
Wir sind gespannt. Das ist, das ist eine Sache, die ich in unserer Themenliste für diesen Podcast nicht unbedingt erwartet hätte, möchte ich mal sagen, dass da mal Stefan G. Zelten steht und dass du das freiwillig da eingetragen hast.
Ja. Aber bei einem der nächsten Vatertage fassen wir das mal ins Auge, dass wir mal zelten gehen. Also vielleicht nicht nächstes Jahr. Weil
ja, auf jeden Fall. Also
da ist uns was anderes vor, übernächstes Jahr vielleicht.
Was, nächstes Jahr nicht? Ach so, ja. Ja, und dieses Jahr ist ein bisschen früh. Aber es muss ja nicht Vatertag sein, also mein Gott.
Aber ich finde es eigentlich als Statement, finde ich es gut.
Also, dass das als Thema dadurch, dass Christoph und ich den Stefan dazu nötigen, das zu machen, mal hier in der Sendung Liste landet, das konnte ich mir vorstellen, dass der Stefan das von sich aus, ohne dass wir da was damit zu tun haben, da reinschreibt.
Das ist erstaunlich, ja.
Das ist erstaunlich.
Aggressiver Elternbeirat scheint mir in Hochheim.
Ja, nicht schlecht, chapeau.
Das heißt aggressiv? Nein, die haben nur eine Mail geschickt und da bin ich hingegangen und hab das eingetragen. Oh nee, die ist ja
wann ist denn Vatertag? Ich bin überhaupt auch keine Ahnung.
26. Mai. Ja.
Also ja. So weit reicht meine Wettervorhersage jetzt noch nicht. Das ist ein bisschen schwierig.
Nee, ich leider nicht. Ja, aber wir können es ja dieses Jahr probehalber mal an einem anderen Tag machen und dann.
Ich weiß nicht, was dieses Jahr am Vatertag ist, ob wir irgendwas vorhaben. Keine Ahnung.
Ich habe was vor.
Ach, du hast was vor?
Ja, ich treffe mich mit einem Hörer.
Ach, ja, sag bloß.
So ist das. Passiert
das manchmal nicht schon.
Ja, also die letzten drei Versuche, wo wir versucht haben, uns zu treffen, ist immer ausgefallen, aber jetzt am Wochenende hat es geklappt.
Ach, der ist das.
Ja. Der ist aber noch im Januar, hat er gesagt. Ich weiß ja eigentlich immer, was in deinem Leben los ist, aber irgendwie, ich komme seit zu nichts mehr zu hören. Was ist seit Januar passiert?
Das erzähle ich doch jetzt nicht nochmal, hör dir den Podcast an.
Das war sehr lustig.
Okay, ich weiß zwar nicht, über wen ihr sprecht, aber Grüße.
Weißt du nicht?
Nee, weiß ich nicht.
Ach so, nee, du.
Ist auch egal, könnt ihr mir nachher erzählen.
Warte, der Stefan kann es. Ich wusste es, weil der Stefan mich besucht hat, als er ihn besucht hat. Jetzt weißt du auch, wer es ist.
Okay.
Okay. Thema haben wir keine mehr, nee, nur dich noch.
Mich noch? Du willst also sagen, ich soll euch sagen, wir jazzwitzen heute nicht, du hast auch nicht abgenommen, nicht? Gott, die armen Jingle kommen nicht mehr zum Einsatz. Gut.
Ganz wenig gegessen und mir abends dann den Bauch so vollgeschlagen, dass ich danach eine halbe Stunde mich nicht rühren konnte. Mir ging es richtig schlecht.
Ich musste auch die Reste von unseren Ribs gestern essen.
Oh ja, das war auch nicht nach Abnehmen. Also, es gab Hähnchen mit Pommes, das liebe ich. Oh. Ich hatte wirklich den ganzen Tag gar nichts gegessen und hat dann wahrscheinlich war mein Magen komplett zusammengeschnürt.
Vorhin sagte er, Gewalt gegen Hühner kann er nicht gut. Und dann musste er noch.
Dann gibt es Hähnchen mit Pommes.
Ich wollte das nur nochmal kurz ansprechen.
Ach, ich glaube, Hähnchen mit Pommes ist das letzte Essen, von dem ich mich, weil ich mich einfach überfressen habe, übergeben habe. Und das ist erst 2 Jahre her.
Da war ich auch nicht so weit entfernt heute.
Ich habe mich noch nie von einem Essen durch Überfressen übergeben.
Solche Schmerzen. Ich war so richtig kurzatmig, weil mein Magen so voll war.
Das heißt, dass die Lunge drückt.
Dass die Lunge nicht genug Platz hatte. Wirklich so richtig kurzatmig. Ganz schön. Wie bei Corona war es.
Was ist denn mit euch falsch, sag mal?
Was ist mit dir falsch, dass du das nicht kennst?
Ihr seid Genießer.
Also ich kenne das, wenn ich mich überfressen habe, dass ich dann am liebsten aufs Sofa möchte und mich hinlegen möchte und dann sehr schläfrig werde. Aber kurzatmig, so richtig ernsthaft, nicht nur sprichwörtlich, sondern richtig ernsthaft, so kurzatmig, richtig. Das kenne ich nicht.
Ja, war richtig schlimm. Aber es war halt auch alles im Magen. Also ich habe mich auf Toilette gesetzt, hat überhaupt nichts gebracht, weil halt alles noch im Magen war, nichts im Darm.
Und sowas passiert bei mir niemals durch Hähnchen und Pommes. Bei mir würde das passieren durch Rinderrouladen und Kartoffelklöße. Da könnte ich mir das vorstellen. Da fresse ich so viel, dass ich oder Gänsebraten zu Weihnachten.
Na, siehste.
Aber bei Hähnchen mit Pommes ist das.
Dann mach nächstes Jahr einfach einen Gänsebraten für dich und probier mal, wie weit du kommst. Also ist auch nicht schön, aber es ist ein Erlebnis. Ja. Wenn du den weiten Weg von eurem Esstisch bis zur Couch gerade so auf allen Vieren schaffst, weil deine Frau von hinten schiebt.
Ich habe mal in Norwegen an Silvester etwas gegessen, das nannte sich Kjellkühn. Ich glaube, das ist ein Kapaun, ich bin mir aber nicht sicher. Also ein kastrierter Hahn. Und oder irgendeine Art Truthahn, ich weiß nicht. Und es war wahnsinnig gut und habe ich mich auch so hart überfressen, dass ich dann nachts mich wild erbrochen habe in einen Topf. Also mein Zimmer war direkt neben der Küche der Gästewohnung oder der Einliegerwohnung. Und ich bin halt bis zur Küche gekommen und habe da einen Topf gesehen, habe halt da in den Topf gebrochen. Und
warst du müde und hast stehen lassen? Bitte nicht, bitte
nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, aber am nächsten Tag war halt so, dass es hatten halt Leute mitbekommen und haben dann halt so Sprüche gemacht, ob ich irgendwie betrunken gewesen wäre und bla bla bla. Und ich war halt überhaupt nicht betrunken, ich war einfach nur vollkommen überfressen. War das peinlich.
Tja, gut. Tja. Wie sind wir denn mit diesem Thema gelandet? Irgendwie übers Abnehmen. Ja. Und denn? Jetzt muss ich hier irgendwie wegmoderieren. Was gucken wir nächste Woche?
Nee, musst du nicht. Ja, genau.
Muss ich nicht?
Ich wollte es gerade sagen. Erstmal sagen, was wir nächste Woche schauen.
Ja, also ich würde sagen, wir bleiben bei enorm hochkarätig besetzten Filmen.
Aha.
Ihr dürft mich stoppen, wenn ihr wisst, was es ist.
Welche Plattform denn?
Ja, warte mal ab. Wir bleiben bei dem Namen Del Toro.
Mhm.
Aber Benicio, okay. Nicht Guillermo. Benicio. Und wir fügen dieser Rechnung noch Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Jeffrey Wright, Francis McDormand,
schon wieder
Owen Wilson, Timothy Chalamet. William Dafoe, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwartzman, Henry Winkler, Bill Murray.
Was?
Lass uns die alle da reinwerfen.
Was?
Und
überhaupt nichts.
Das ist erstaunlich, dass ihr das nicht sagt. Und dann rühren wir das um und fügen einen Regisseur namens Wes Anderson hinzu und schauen The French Dispatch, den letzten Wes Anderson-Film nach Budapest Hotel.
Habe ich noch nie von gehört.
Ich glaube, ich habe noch nie Wes Anderson-Film gesehen.
Echt nicht? Birdman nicht gesehen? Nicht. Royal Tenenbaums nicht gesehen? Nee. Seetaucher nicht
doch,
gesehen?
Royal Tenenbaums habe ich gesehen.
Darjeeling Limited, Little Miss Sunshine. Nichts davon?
Ich glaube, Little Miss Sunshine habe ich ausgeschaltet.
Egal.
Es gibt so ein paar Regisseure, die ich in Podcasts immer höre, dass das so, ja, von den ganz Großen und bla bla bla, wo ich dann merke, so, von denen habe ich noch nichts gesehen. Also gar nichts. Also gut, aber jetzt hier, Royal Tenenbaums habe ich immerhin zufällig mal gesehen, aber es gibt so welche, da habe ich wirklich so blinde Flecken. Wo können wir das denn schauen?
Disney Plus.
Ah, okay.
Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, ob alle, die ich gerade aufgezählt habe, von ihm sind. Ich glaube, ich habe gerade Quatsch erzählt. Ich glaube, also Darjeeling Limited
und Tiefseetaucher. Drei Anderson.
Nein.
Royal Tenenbaums. Ich glaube, alle drei. Das ist nämlich immer eine Frage bei Daniel, welche der von diesen Andersons. Und da antworten dann manche mit dem dritten Anderson. Und ich denke mir so, okay, ich kann die alle nicht auseinanderhalten und dann google ich, was die Einzelnen gemacht haben und habe von keinem irgendwelche Filme gesehen. Also völlig, so Anderson, völlig blinder Fleck bei mir.
Little Miss Sunshine ist nicht von ihm, aber Tiefseetaucher, Royal Tenenbaums und
Tiefseetaucher habe ich gesehen, ja.
Und Grand Budapest Hotel, das ist alles von ihm. Moonrise Kingdom noch.
Grand Budapest habe ich immerhin mal gesehen. Das habe ich schon wieder vergessen, so wie der Film hieß. Ah, French.
Könnte
French.
Sein, dass ich es gesehen habe, aber bin ich nicht.
Der ist unter Comedy einsortiert, direkt neben Kevin allein zu Hause. Na, das wird ja ein Spaß.
Ich glaube, also Comedy vielleicht. Komödie, Drama, Liebesfilm, sagt die IMDb.
Drama, Anthologie, Komödie.
Ja. Aber die Besetzungsliste ist halt schon mal wieder, das ist so typisch Wes Anderson, ne? Der ruft irgendwie einmal hier, hallo, ich mach Film und dann kommen sie alle angelaufen. Also so kommt mir das vor.
Oh Gott, Anthologie, das wird ja herrlich. Ich bin gespannt.
Also Budapest Hotel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe ihn hier mit der Claudia besprochen, meine ich wohl. Bin ich nicht mehr 100% sicher, aber in meinem Kopf fühlt sich das so an, als ob ich ihn mit der Claudia besprochen hätte.
Ich glaube, ich fand ihn auch gut. Oder ihr fandet ihn gut und habt mich einfach so überzeugt.
Oder wir beide
haben das behauptet, ich habe ihn gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen. Ich habe nämlich mal irgendwann bei einem Cocktail-Event habe ich mal einen Cocktail daraus gemacht. Da haben wir nämlich so ein Probierunden-Tasting gemacht und haben das auf Filme basiert. Und
ich glaube, ich habe den auch gesehen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja.
Vielleicht hat die Claudia ihn hier auch besprochen und ich habe ihn dann nochmal danach besprochen und habe nur das Gefühl, ich hätte mit ihr geredet. Das kann auch sein. Unklar. Warte mal, hier ist die Folge. Ja, in der Folge 330 Grand Budapest Hotel hat nur die Claudia Punkte gegeben. Dann muss es wohl so sein, dass ich irgendwann später darüber geredet habe.
Ich scheine schon viel mehr Wes Anderson gesehen haben, als mir bewusst war. Na gut.
Ja, aber wir treffen eine Menge Leute aus den vergangenen Folgen wieder. Also Timothy Chalamet hatten wir doch erst bei Dune.
Ja, haben wir dauernd. Ja. Gefühlt. Jede dritte Folge so ungefähr.
Und ich weiß jetzt schon, was ich nächste Woche trinke. Ist das gut, oder?
Oh, jetzt komm, sag an. Hä? Sag an, oder willst du nicht verraten?
Es gibt, also ich habe jetzt hier gerade nur die Disney Plus Seite auf und da steht irgendwie Details und dann ist irgendeine Zusammenfassung und ich habe diesen Text nicht mal gelesen, nur so quer gescannt und da steht zwischendrin inspiriert von Autor Herb St. Sazerac. Alles klar, gut, das Thema durch. Vielleicht passt es gar nicht und wir trinken doch alle was anderes nächste Woche, aber es war so, oh, okay, gut, trinken wir das.
Na gut.
Also, die meisten Zutaten stehen sogar noch hier.
Das Schöne daran ist, auch wenn das so nach episch breitem Superstar-Aufgebot Mega-Dingsbums klingt, ist das nur 1:47 lang. Das kommt uns doch jetzt mal nach dem nach den 2:30 entgegen.
Ja, das ist sehr angenehm.
Oh Gott,
Lea, wer sucht denn diese langen dabei? Filme immer aus?
Wer macht denn sowas? Nun gut. Also, nächste Woche The French Dispatch. Vielleicht trinken wir auch was Französisches bei dem Namen.
Hallo.
Und nicht schon wieder.
Du, Bob, du drohst doch eh jede zweite Woche, dass du Champagner trinkst. Wie wär's mit nächster Woche? Da könntest du, wenn wir Dienstag aufnehmen, Montagabend mit deiner Gattin die Flasche aufmachen und dann am Dienstag den Rest trinken.
Ja, und dann kommt am Dienstag so eine Nachricht irgendwie, mir fehlen noch eine Stunde von dem Film, tut mir leid, wir müssen auf Mittwoch verschieben. Und dann habe ich das abgestandene Zeug da rumhängen. Schwierig. Ich ja, dann aber tatsächlich
trinkst du den Rest aus und machst mit deiner Gattin noch eine zweite auf. Es gibt immer Grund, Champagner zu trinken.
Hast du 2 Flaschen Champagner im Moment bei dir daheim?
Zu Hause ja, aber nicht kalt.
Ah, okay. Stimmt, ich habe tatsächlich, glaube ich, auch 2. Eine Talant, wie auch immer. Brut Zero und eine Paul Roger. Kein Bollinger im Haus. Skandal.
Ich habe 2.
Good for you. Trotzdem ist diese Sendung jetzt hier zu Ende. Leute, kauft ja, mehr Champagner. Trinkt.
Jetzt kommt auch von, die überhaupt nicht in der Sendung vorkam.
Ist ja egal.
Sagt mir lieber, was für ein Zelt jetzt man so.
Genau, sagt dem Stefan, was ihr für ein Zelt braucht. Vielleicht haben wir totalen Quatsch geredet. Ob ihr Nightmare Alley schaut, da habt ihr sicher eine Meinung dazu nach unserer Besprechung und die schreibt ihr dann auf sneakpod.de in der Folge 727 in die Kommentare. Wir danken fürs Zuhören. Nächste Woche auf jeden Fall was Französisches zum Trinken mitbringen und wieder einschalten nicht vergessen. Vielen Dank. Tschüss.
Cheers.
Tschüss.